Jo!
Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Bei Anruf Wettbewerb Folge 50. Unglaublich. Wir sind schon 50 Mal auf Sendung gegangen, meine Damen und Herren. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich uns. Wen sonst? Ich bin Ruprecht Porzun, Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und in der Leitung ist, wie jedes Mal in den 49 Folgen zuvor, Justus Haukapp, Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics. Hallo Justus.
Hallo Ruprecht, herzlichen Glückwunsch zum 50.
Vielen Dank. Die grauen Haare unseres Podcasts sieht man hoffentlich noch nicht so deutlich. Wir können ja vielleicht auch nachfärben oder so. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, Justus, das für uns wie ein Geburtstagsgeschenk ist, weil es um ein Unternehmen geht, das ja für Wettbewerbler zu den Lieblingsunternehmen gibt, weil es immer wieder was dazu zu sagen gibt. Nicht immer was Erfreuliches, aber immer so viel, dass man darüber sprechen kann. Und dieses Unternehmen ist die Deutsche Bahn. Die Bahn kommt heute bei uns im Podcast mal wieder an.
Genau, wir wollen über eine Entscheidung reden des Bundeskartellamts oder eine vorläufige Entscheidung, ist es wohl, oder ein vorläufiger Befund, der jetzt auch schon eigentlich einen Monat alt ist momentan. Und das ist ja das Schöne bei diesem Geburtstag. Also wir verbinden jetzt was Altes, Traditionelles, die Bahn, mit neuen Themen. Unter anderem Daten. Also das zeigt doch die ganze Breite unseres Podcasts eigentlich.
Ja, stimmt. Von Wettbewerb und Digitalisierung, das sind ja unsere beiden Schlüsselthemen, handelt tatsächlich auch dieser Fall. Dass wir den mit einem Monat Verspätung behandeln, ist ja eigentlich dem Thema angemessen. Also überpünktlich müssen wir ja beim Thema Deutsche Bahn nicht sein. Das Bundeskartellamt hat einen Fall aufgegriffen. Als ich das gelesen habe, hatte ich so ein Déjà-vu, weil ich dachte, den Fall kenne ich doch schon. Den hatten wir doch schon mal. Ich habe da nochmal nachgeschaut. Nein, wir hatten ihn so noch nicht. Aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bahn mit sowas in die Schlagzeilen gerät. Und du hast es ja auch schon gesagt, wir müssen nochmal vorsichtig sein. Wir haben jetzt hier quasi so ein Statement of Objections, also eine Abmahnung seitens des Bundeskartellamts. Das ist noch keine endgültige Entscheidung. Also es kann sein, dass sich die Dinge noch zurechtruckeln oder dass da nochmal was auf ein anderes Gleis gesetzt wird oder ähnliches. Aber der Fall, um den es geht, ist der, dass es Wettbewerber gibt, die Mobilitätsplattformen anbieten. Und die haben offenbar schlechten Zugang zu Daten der Bahn und werden auch in anderer Hinsicht, so der Vorwurf, von der Bahn behindert. Und wenn ich mir das praktisch vorstelle, dann denke ich an eine Situation im vergangenen Jahr. Da war ich mit der Bahn unterwegs und es war so ein totaler Chaostag. Gut, jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer sagen, bei der Bahn ist doch jeder Tag totaler Chaostag, aber dieser Tag war wirklich super Chaostag.
Also die Betonung liegt auf total.
Genau, es ging wirklich gar nichts mehr und ich musste für meinen Corona-geschädigten, also 2 Jahre im Lockdown befindlichen Neffen, der zum ersten Mal unterwegs war, einen Zug heraussuchen. Und so weiter und guckte dann irgendwie in meiner Bahn-App und was man alles irgendwie an Alternativen nehmen kann. Und es dauerte bei mir leider wahnsinnig lange, bis ich auf die Idee kam, okay, es gibt ja auch noch ganz andere Bahnanbieter als die Deutsche Bahn. Die fand ich nur leider in der Bahn-App nicht. Oder es gibt andere Mobilitätsanbieter als die Deutsche Bahn, zum Beispiel den Flixbus oder ähnliches. Hätte ich das sozusagen schneller gesehen, dann hätte er auch noch einen Platz im Flixbus gekriegt, der dann natürlich weg war, als ich dann irgendwann auf den Gedanken kam. Und was sozusagen mir dieser Fall von damals in Erinnerung ruft, ist, oder dieser wahnsinnig nervige Tag von damals in Erinnerung ruft, ist, dass es im Schienenverkehr und bei der Beförderung von Menschen ja durchaus Wettbewerb gibt, ja, also zwischen Bus und Bahn, zwischen Carsharing und Kurzstrecken und so weiter und so fort, dass man aber diese Angebote oft nicht zurecht findet, weil man auf das Angebot der Bahn zugreift und dieses Angebot, das eben so ein bisschen ja quasi monopolistisch ist, dann möglicherweise nicht richtig gut mit anderen vernetzt ist. Und das ist, darum geht es in unserem Fall, um die Frage, wer muss wem welche Daten zur Verfügung stellen, zu welchen Bedingungen und insbesondere eben welche Chance haben Mobilitätsplattformen am Markt, Eine Mobilitätsplattform, die man kennt, ist die Bahn-App, der Bahn, der DB Navigator oder wie das heißt. Und es gibt daneben aber zahlreiche Wettbewerber.
Ja, genau. Und es geht aber letztlich, würde ich ja ökonomisch denken, nicht nur um den Wettbewerb zwischen den Mobilitätsplattformen. Das hast du ja schon beschrieben. Das ist natürlich der direkt betroffene Markt. Wenn die eine Mobilitätsplattform, also die Deutsche Bahn-App, da die Daten über den tatsächlichen Zugverlauf, also inklusive aller Verspätungen und Zugausfälle etc.
Da Gleiswechsel.
Gleiswechsel und was es alles noch gibt, tatsächlich hat.
Umgekehrte Wagenreihung.
Ja, ich glaube, damit würde man vermutlich klarkommen mit der umgekehrten Wagenreihung. Aber natürlich ja, insbesondere.
Du bist zu selten mit Kinderwagen am Bahnsteig, aber gut.
Insbesondere die Verspätungen, die sind natürlich schon, oder Zugausfälle, die sind natürlich wichtig, wenn ich eine Mobilitätsplattform anbieten will, tatsächlich, weil das ist ja der Übergang von einem Verkehr zum nächsten, das ist ja häufig ein Riesenproblem. Aber es geht natürlich dann nicht nur um die Mobilitätsplattformen, sondern, wie du schon sagtest, natürlich auch um den Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern. Denn wenn der eine gar nicht auftaucht, dann bist du sicherlich nicht der einzige Kunde, der dann nicht so schnell auf die Idee kommt, dass man ja auch das Verkehrsmittel wechseln könnte. Also von daher geht es ökonomisch auch um mehr, auch wenn es juristisch jetzt erstmal nur um den Markt für diese Mobilitätsplattformen geht.
Ja, absolut. Also das Kartellamt schreibt natürlich auch, da hast du völlig recht, natürlich ist das dann auch eine Einschränkung und eine Behinderung für Wettbewerber. Und wir hatten ja bei der internationalen Kartellkonferenz in Berlin so ein bisschen gehört vom Wettbewerb zwischen Bus und Bahn, bei Fernreisen, wo es eben durchaus eine Möglichkeit ist, mit dem Bus zu fahren, statt den Zug zu nehmen. Und genau das sind dann natürlich Wettbewerbswirkungen. Da muss man erstmal Zugang kriegen, da muss man wissen, dass es das gibt. Das wird sozusagen sichergestellt. Es ist ja ein großes Thema, also das wir jetzt nicht jetzt zum ersten Mal hören, sondern das seit ein paar Jahren auch durch die Geschäftsmodelle der Verkehrsanbieter geistert, so intermodale Reiseketten aufzubauen und die vernetzte Mobilität sicherzustellen. Also die Vorstellung ist ja, man plant jetzt sozusagen seine Reise. Man fängt bei sich zu Hause fährt man mit dem Leihfahrrad irgendwie zum Bahnhof, steigt in den Zug, dann steigt man um in den Bus und nimmt dann das Flugzeug oder so. Ja, also solche Entwicklungen sollen ja möglich sein und dafür braucht man eben, um das aufeinander abstimmen zu können, möglichst effizient die möglichst Echtzeitdaten oder hier werden sie Prognosedaten genannt, um so etwas organisieren zu können.
Genau so ist es. Ich meine, du hast es jetzt, sag mal, leicht übertrieben vielleicht dargestellt, aber das zeigt sich eben, dass für die Verbraucherinnen und Verbraucher das sehr mühselig ist, wenn man alles zusammensuchen muss und das faktisch keiner macht. Also man muss das in der App zusammengestellt haben und am besten wäre es noch, wenn man auch noch ein Ticket durchgehend buchen könnte. Davon sind wir dann natürlich ein bisschen entfernt, weil es verschiedene Verkehrsträger gibt, da dann auch immer wieder Diskussionen auftauchen um die Teilung der Entgelte, wie man sich also die Einnahmen aufteilt und so weiter. Aber wenigstens wäre es schon mal wirklich sehr gut, wenn man in einer App das sozusagen den gesamten Verkehrsverlauf sich ansehen könnte und nach Alternativen sehen könnte. Und das kommt ja vielleicht. Und das Witzige an dem Fall, finde ich, auch ist, dass die Bahn ja bisher diese Daten nicht völlig monopolisiert hat in dem Sinne, sondern einige ausgewählte Unternehmen, die durchaus bekommen haben, wie zum Beispiel Google, die offensichtlich dann doch genug Verhandlungsmacht oder irgendwelche Dinge anzubieten haben, dass die Bahn die denen gibt, aber kleinen innovativen Startups den Zugang eher verwehrt. Das ist natürlich dafür, dass wir hier ein deutsches Unternehmen zu 100% in Staatsbesitz haben, mit zahlreichen politischen Verflechtungen, auch mit auch mal politischen Besetzungen des Aufsichtsrats, eine recht bemerkenswerte industriepolitische Strategie, finde ich.
Absolut, es regt mich die ganze Zeit auf, wie also staatliche Stellen mit den großen Gatekeepern zusammenarbeiten. Da ist das wieder ein herrliches Beispiel, weil man dadurch eigentlich ja diejenigen füttert, die man genau oder von denen man sich ja eigentlich wünschen würde, dass sie stärkerem Wettbewerb ausgesetzt sind und die ja bekanntermaßen auch nicht ganz so viele Steuern in Europa zahlen. Also das ist in der Tat schwierig.
Darf ich noch eine Zwischenbemerkung machen, Ruprecht, was ich daran noch besonders paradox finde, dass wir jetzt ja seit, ich glaube seit Februar oder sowas, einen Vorschlag für den Data Act vorliegen haben der Europäischen Kommission, und in dem steht nun auch noch explizit drin, dass die Datenweiterreichung an die Unternehmen, die nach DMA, Digital Markets Act, also als Gatekeeper erklärt werden, nicht zulässig sein soll. Und dazu gehörte wohl Google, und die Bahn macht quasi genau das Gegenteil davon. Also nur die Gatekeeper bekommen die Daten und sonst niemand. Also da macht der Gesetzgeber auf der einen Seite mit viel Tamtam so diese aufwendigen Gesetze, und seine eigenen Unternehmen machen das Gegenteil. Also die Konsistenz der Politik ist da nicht leicht zu erkennen.
Ich bin da voll bei dir und würde mir wünschen, dass man wirklich in diesen Fällen, ich reg mich auch immer darüber auf, dass ich in sozialen Netzwerken, in denen ich gelegentlich unterwegs bin, Werbung vorfinde, die von der Bundesregierung geschaltet wird. Ja, also das weiß ich auch nicht, ob das unbedingt nötig ist, dass die Bundesregierung bei Twitter wirbt. Aber
ja, das wundert mich ein bisschen, dass das Targeted Advertising einer staatlichen Organisation so gut klappt, dass sie immer nur dich bewerben. Aber
zumal ich schon Mitarbeiter dieser staatlichen Organisation bin als Beamter.
Ja, aber, du bist aber ein Landesbeamter, das muss man dann noch
auseinander. Das ist richtig. Oh, da muss man genau aufpassen. Genau, absolut. Wenn wir nochmal kurz auf unseren Fall gucken, dann, wenn ich das jetzt juristisch nochmal ganz kurz einordne, dann ist der Fall auch deshalb interessant, weil er möglicherweise der erste Anwendungsfall für eine neue Vorschrift ist, die wir im GWB haben, oder der erste bekannte Anwendungsfall. Seit der 10. GWB-Novelle haben wir ja diesen Datenzugangsparagraphen in Paragraph 20 Absatz 1a, wo es darum geht, dass Unternehmen von anderen Unternehmen erleichterten Zugang zu Daten erhalten können. Und das war vorher theoretisch auch schon möglich, aber jetzt ist es eben doch erheblich erleichtert worden. Wir erfahren in der Pressemitteilung des Bundeskartellamts, die wir hier vorliegen haben, nicht so besonders viel über die Anwendung der Rechtsgrundlagen. Ich glaube, es steht drin, der Fall würde nach Paragraphen 19, 20 und Artikel 102 AEUV geführt.
Genau,
aber so ist zumindest gut denkbar, dass das hier mal ein Fall ist, also wenn der wirklich zur Entscheidung kommt und wir eine ausgearbeitete Entscheidung kriegen, dass man da auch ein bisschen mehr darüber erfährt, wie sich das Bundeskartellamt jetzt vorstellt, dass man den erleichterten Datenzugang nach § 19 Absatz 2 Nummer 4 oder § 20 Absatz 1a GWB ausgestaltet, wo es ja dann auch immer durchaus um Fragen geht, welche Bedingungen kann ich an den Datenzugang knüpfen, muss ich dafür eine Kompensation leisten und so weiter. Also es ist gar nicht gesagt, dass ich jetzt unbedingt alle Daten von der Bahn kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen muss. Ja, also das ist ja durchaus eine Frage, wie dann auch die Innovations- und Investitionsanreize gesetzt werden.
Genau, also von
daher, wenn ich Daten teilen muss,
ist dieser Fall in gewisser Weise vielleicht hilfreich, weil das war ja eine große Debatte, wenn wir diese Datenzugangsrechte schaffen, wie werden dann die FRAND-Bedingungen, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, wie wird das ausgestaltet, was heißt das eigentlich? Und der Fall ist vielleicht etwas einfacher, habe ich gedacht, und deswegen vielleicht ganz angenehm fürs Bundeskartellamt, dass es eben schon Unternehmen gibt, die den Datenzugang bekommen in diesem Fall. Mhm. Und von daher hat man ja
dann wenigstens eigentlich einen klassischen Diskriminierungsfall.
Genau, dann hat man ja irgendein Benchmark, was zumindest ein Preis sein könnte. Das macht das natürlich dann erstmal ein bisschen einfacher, als wenn wir jetzt den Fall hatten, der ja auch in § 20 angelegt ist, wo ein Geschäft noch gar nicht eröffnet ist, also wo noch gar keine Geschäftsbeziehung besteht. Da wird es natürlich ungleich viel schwieriger, dann den angemessenen Preis zu ermitteln, weil da eben dann keine Vergleichsmöglichkeit direkt zumindest besteht. Aber ich gebe dir recht, also das ist jetzt interessant. Ich bin auch sehr gespannt, worauf sie das nachher festnageln werden oder ob das einfach durch eine Änderung der Praxis dann irgendwie gar nicht zu Ende entschieden wird, möglicherweise der Fall. Weil ich hatte mich immer gefragt, brauchen wir eigentlich § 19, diese neue Essential Facility Klausel quasi, die jetzt auch auf Daten erweitert wurde, wenn wir doch § 20 im GWB haben, die ja eigentlich eine viel einfacheres Eingreifen möglich macht.
Bei diesen ganzen Datenthemen, Justus, da würde mich auch deine Meinung nochmal interessieren. Wir haben ja, du hast den Data Act schon erwähnt, den Vorschlag der Kommission. Wir haben dazu noch den Data Governance Act, wo die Kommission ja Datentreuhänder vorsieht und Data Spaces, so Datenräume, sich wünscht, in denen man eine erweiterte Datenteilung macht. Das ist ja wirtschaftspolitisch jetzt ein Thema, über das wir schon eine Weile diskutieren. Wie stellen wir Daten zur Verfügung? Wer soll an Daten in welcher Form partizipieren können? Das wird dann immer in der Diskussion noch ein bisschen überlagert durch die Datenschutzvorschriften, die da möglicherweise reingrätschen. Aber auch gerade hier im Verkehrssektor gibt es ja schon so Mobilitätsdatenräume. Ich glaube, im Gaia-X-Projekt ist auch so ein Mobilitätsdatenraum eines der Schlüsselvorzeigeprojekte, wo man versucht, dass die deutschen und europäischen Hersteller oder Anbieter von Mobilitätslösungen irgendwie in so einen Datenraum kommen und Daten miteinander teilen. In einem etwas gesicherten Verfahren, unter Aufsicht, mit ein paar Vorkehrungen. Ist das der Weg der Zukunft, dass wir die großen Datenräume haben, dass alle ihre Daten einspeisen und wir dann sozusagen da den Pool haben, aus dem wir uns bedienen und die ganz großen neuen innovativen Lösungen entwickeln?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Bisher scheint das nicht so ganz zu flutschen, dieses Datentreuhänder-Modell im engeren Sinne. Wobei, ich hatte ja das Vergnügen vor, wann war das, ein, zwei Jahren, eine Studie hier für den Wirtschaftsminister in NRW zu machen über B2B-Plattformen. Und auf einigen dieser B2B-Plattformen passiert das eigentlich implizit, sozusagen, dass es da so eine Art Datenteilung gibt, dass Leute ihre Daten einspeisen und dann mit Hilfe dieser Daten letztendlich Auswertungen gemacht werden können, die dann allen helfen. Letztendlich sind ja auch, sagen wir, die, wenn man sich zum Beispiel die Kundenkarten anguckt, wie Payback etc., passiert da ja auch nicht viel anderes. Die Daten werden irgendwie bei dem Betreiber des Kartensystems letztendlich gesammelt, der wertet die aus und hilft den Unternehmen, ohne dass jetzt etwa Rewe Zugriff auf die Daten von Aral direkt bekommen würde oder von DM oder anderen Unternehmen, die angeschlossen sind. Aber natürlich profitieren sie alle davon, dass einer zentral irgendwie Auswertungen für alle Beteiligten macht. Das sind aber nicht das, was wir uns als Datentreuhänder vorstellen. Aber es hat eine gewisse Verwandtschaft, würde ich sagen, dass doch alle wohl den Vorteil erkennen, dass es irgendwie sinnvoll sein kann, wenn Daten zusammengeführt werden, ohne dass sie jetzt bei einem einzigen dieser Unternehmen zusammengeführt werden. Es ist aber, wenn ich das richtig verstehe, nicht so, dass die bisher alle dann auch auf die Rohdaten zugreifen könnten. Das ist ja eher die Idee von Datentreuhändern, der eigentlich in der Wertschöpfungsstufe dann nicht viel mehr macht, als das Datensammeln und zur Verfügung stellen. Oder habe ich das möglicherweise auch falsch verstanden?
Ja, ich glaube, NaseGatch ist, glaube ich, schon die richtige Richtung. Also die Idee dieser Datenräume, so wie ich es verstehe, ist ja schon, dass man so viele Daten wie möglich aus allen möglichen unterschiedlichen Richtungen zusammenführt. Und dann kann sich sozusagen jeder herauspicken, was nötig ist. Und man braucht quasi den Rahmen und eine gewisse Struktur darin, um zum einen den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten und andererseits unsere kartellrechtlichen Bedenken des Informationsaustauschs auszuschalten und möglicherweise Geschäftsgeheimnisse oder Ähnliches zu bereinigen. Da stehen wir uns natürlich irgendwie so ein bisschen im Weg mit unseren relativ strikten Vorschriften zum Informationsaustausch, den relativ strikten Vorgaben der DSGVO, wenn wir sagen, eigentlich wäre es am besten, wenn jetzt möglichst viele Daten zusammenkommen und dann sieht man mal, was damit passiert. Das ist ja eigentlich das Besondere auch bei den neuen Datenanwendungen, dass wir häufig Ideen daraus generieren können, von denen wir jetzt noch gar nicht ahnen, dass es dafür einen Markt, ein Bedürfnis oder überhaupt eine Möglichkeit gibt. Und das müsste man sicherstellen. Und dafür müsste man dann aber eigentlich ja auch die Großen ins Boot kriegen. Also wenn ich mir jetzt einen Mobilitätsdatenraum vorstelle, um jetzt nochmal die Brücke zu unserem Fall zu schlagen, ein Mobilitätsdatenraum, der Verkehrsanwendungen ermöglicht und jetzt macht die Deutsche Bahn nicht mit oder liefert keine Echtzeitdaten, dann ist das Ganze schon wieder zum Scheitern verurteilt.
Genau, also das ist völlig richtig. Von daher ist das, würde ich sagen, kartellrechtlich erstmal interessant, weil natürlich hier dann ein ganz wesentlicher Baustein fehlt und da sicherlich man argumentieren kann, dass da eine Abhängigkeit mindestens mal besteht. Also selbst wenn man sagt, das ist keine Essential Facility, würde ich glauben, man kann doch sagen, dass da eine Abhängigkeit dann vorhanden wäre. Auf der anderen Seite ist es auch verkehrspolitisch, scheint mir das sinnvoll zu sein. Wenn man tatsächlich Leute dazu bewegen will, nicht nur Auto zu fahren, dass sie dann auch möglichst reibungslos andere Verkehrsmittel nutzen können. Und also von daher muss ich sagen, also der Sinn von staatlichen Unternehmen ist ja immer, dass man sagt, die benehmen sich also gerade nicht so wie ein privates Unternehmen. Das sind nicht reine Gewinnmaximierer, sondern die haben auch irgendwie das große Ganze im Blick und das Wohl der Gesellschaft. Und wenn man das dann natürlich gar nicht so reflektiert findet im tatsächlichen Handeln, dann muss man sich letztendlich auch die Frage natürlich stellen, was ist überhaupt der Sinn davon, dass das öffentliche Unternehmen sind?
Ja, also kartellrechtlich würde man ja mindestens mal von einer besonderen Verantwortung sprechen, der Special Responsibility, die wir bei marktbeherrschenden Unternehmen ohnehin schon anerkennen und das jetzt sozusagen noch gekoppelt, noch gesteigert dadurch, dass es ein staatliches Unternehmen ist. Und ich finde, dieser Fall, den wir uns anschauen, der ist dafür ja auch wirklich ein sehr schönes Beispiel, weil es so sehr auf der Hand liegt, wie einfach es wäre, wenn man Mobilitätsplattformen hätte, also sprich, wenn man eine App hätte, in der verschiedene Angebote zusammengeführt werden. Und die Bahn-App macht das ja auch tatsächlich, die bieten ja nicht nur Bahndaten an, sondern du kannst ja auch die Verkehrsverbünde sind typischerweise auch drin in diesem DB-Navigator. Aber der Thalys nach Brüssel, den kannst du, glaube ich, nicht buchen über die Bahn-App. Ja, da kommt dann irgendwie Preisauskunft nicht möglich, wenn er überhaupt angezeigt wird. Und das ist halt irgendwie schon, also da wird aus meiner Sicht schon sehr deutlich, was wie einfach es wäre, wenn man die Daten zusammenführen würde und irgendwie auch wie blöd es ist, wenn ich so einen Marktbeherrscher habe, der sowohl bei den Apps als auch im Schienenverkehr insgesamt marktbeherrschend ist und das nicht macht.
Das zeigt auch nochmal, finde ich, gut die Verquickung dieser Märkte. Ich glaube, man könnte durchaus argumentieren, aber das ist lange, wird auch hin und her diskutiert, dass die Bahn das nicht zwingend anbieten muss, sozusagen auch Ticketing für andere vorzunehmen, also etwa für den Thalys, obwohl etwa bei der Deregulierung der Telekommunikationsmärkte wir das anders gemacht haben. Ja, da haben wir die Telekom gezwungen, auch die Rechnungsstellung für die Call-by-Call-Anbieter damals mitzumachen, tatsächlich. Aber selbst wenn wir hier darauf verzichten, bei der Bahn, ja, dann würde man sagen, dann wäre es doch gut, wenn sich wenigstens Konkurrenzprodukte entwickeln könnten, also andere Mobilitätsplattformen, die das eben anbieten, die dann eben, wo man dann Tickets der Bahn und auch anderer anbieten und auch anderer buchen kann. Und das versucht die Bahn natürlich zu verhindern. Also hier geht es nicht nur um den Wettbewerb zwischen Mobilitätsplattformen, sondern natürlich auch, dass die Leute möglichst nicht mit anderen Verkehrsmitteln oder auch an konkurrierenden Schienenverkehrsunternehmen, die es ja gibt, du nennst es schon Thalys oder auch den Flixtrain, dass sie darauf zugreifen. Und von daher ist der Schaden eigentlich größer als nur der Wettbewerb zwischen den Mobilitätsplattformen, muss man sagen.
Du sagtest gerade, die Bahn versucht das zu verhindern. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz erwähnen, was das Bundeskartellamt der Bahn vorwirft. Es ist nicht nur, dass nicht die Daten zur Verfügung gestellt werden, sondern es gibt dann auch noch verschiedene andere Vorwürfe. Also in den die Apps oder die Mobilitätsplattformanbieter, die da auf diese Bahndaten zugreifen wollen, die kriegen dann noch Beschränkungen in ihren Verträgen auferlegt. Also die dürfen nicht mit bahnspezifischen Begriffen in Suchmaschinen und sozialen Netzwerken werben. Also sprich, wenn ich da ICE eingebe, dann komme ich nicht auf diese, dann darf da keine Werbung stehen. Es gibt vertikale Preisvorgaben, es gibt Rabattverbote. Also man kann dann beispielsweise nicht seine Bonuspunkte da einlösen oder da sammeln, wenn man das Ticket da bucht, was natürlich dann ein großer Anreiz ist, es eben genau da nicht zu buchen. Es gibt wenn die das Ticketing abwickeln, diese Anbieter, dann kriegen die offenbar von der Bahn dafür keine Vergütung. Das sind so Vorwürfe, die da im Raum stehen, wie gesagt, noch mit etwas Vorsicht, aber da sieht man nochmal sozusagen die vielen kleinen Stellschrauben, mit denen Wettbewerb behindert oder erschwert werden kann oder ein bisschen unfair gemacht werden kann. Eben nicht nur, dass ich nicht die Daten kriege, sondern ich kriege noch weitergehende Beschränkungen. Und das sind dann eben Kleinigkeiten, wo man dann immer wieder nachregulieren, wo man immer wieder genau hingucken muss und sagen muss, Moment mal, in dem Vertrag steht noch das drin, das müssen wir jetzt vielleicht auch noch rausschmeißen.
Genau, das ist also in der Tat so. Gut, dass du darauf hinweist, es geht nicht nur um den Datenzugang, es geht um eine Reihe anderer vertikaler Beschränkungen. Das ist ja nicht ganz selten, dass man in solchen Verfahren einen ganzen Blumenstrauß oder man könnte auch sagen, ein giftiges Cocktail sozusagen von Maßnahmen hat, die dann in der Summe doch toxisch wirken können für den Wettbewerb. Also von daher ist das, vielen Dank, muss man dem Bundeskartellamt sagen, dass sie uns diesen schönen Fall dafür, die unsere 50. Folge geliefert haben. Und ja, bei der Bahn kann man sich jetzt nicht bedanken.
Ja, Justus, ich will da gerne mal noch etwas Wasser in den Bordbistro-Wein gießen. Und zwar habe ich mir jetzt noch Folgendes gedacht bei diesem Fall. Wir haben... Also erstens, dieser Fall läuft auch schon wieder, der wurde eingeleitet im November 2019, wir sind jetzt im April 2022. Es dauert doch echt auch immer wieder eine gewisse Weile. Ja, das ist mal ja mein Caterum Kenseo, dass die Fälle einfach sehr lange dauern, bis die dann mal, also so ein aus unserer Sicht ja relativ klarer Fall, zieht sich jetzt schon wieder irgendwie relativ lange hin über Jahre. Stellt sich immer schon die Frage, ob das sein muss. Aber eine andere Sache interessiert mich hier auch noch. Ich hatte ja eingangs gesagt, das kam mir vor wie ein Déjà-vu. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wir hatten 2016 einen Fall, bei dem das Bundeskartellamt zum Fahrkartenvertrieb durch die Deutsche Bahn entschieden hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da ging es damals darum, dass an Bahnhöfen in den Mietverträgen für Kioskbesitzer beispielsweise in die Mietverträge reingeschrieben wird, du darfst aber keine Tickets für Konkurrenten der Deutschen Bahn verkaufen in deinem Kiosk. Ja, oder du konntest am Fahrkartenautomaten konntest du keine Billets für andere kaufen. Und wenn du dann am Bahnhof stehst und du brauchst jetzt noch irgendwie ein Ticket für den Zug der Konkurrenz, dann stehst du plötzlich da und weißt nicht, was, wo du hin sollst und so weiter. Und das hat das Bundeskartellamt 2016 tatsächlich schon untersagt. Also ein Fall, der damals zwar noch in der Offline-Welt spielt, aber eigentlich sehr vergleichbar ist mit dem Fall, den wir jetzt haben, also wo es wieder um Vertriebsbehinderungen geht. Und da habe ich mich schon gefragt, wäre jetzt nicht die Zeit gewesen, dass man der Bahn ein Bußgeld aufbrummt und sagt, also das ist jetzt schon, ist zwar nicht das gleiche Verhalten, aber ihr seid im Prinzip schon wieder in dieselbe Missbrauchsfalle, in derselben Missbrauchsecke unterwegs. Und hier in unserem Fall ist kein Bußgeld vorgesehen. Oder ist bei einem staatlichen Unternehmen das Bußgeld eh Quatsch, denn das zahlt am Ende dann nur der Steuerzahler.
Also das Letztere würde ich jetzt nicht direkt unterschreiben. Wenn man das sozusagen den Staat als monolithische Einheit betrachtet, dann ist das sicherlich richtig. Dann gehört allerdings auch das Bundeskartellamt zum Staat. Und man fragt sich dann, warum die nicht einfach der Bahn sozusagen einen kleinen Compliance-Hinweis geben. Es ist ja dann doch so, dass die Bahn, das sieht man ja hier, sich offensichtlich als gewinnmaximierendes, strategisch handelndes Unternehmen eher benimmt als wohlwollendes, fürsorgliches Unternehmen im Auftrag der Steuerzahler. Also von daher denke ich, ist das auch richtig, dann mit den gleichen Methoden zu arbeiten, wie in der Privatwirtschaft. Ansonsten, ich meine, abgesehen davon, dass alles sonst sehr, sehr schwierig werden würde, wenn man da plötzlich zweierlei Maßstäbe anlegen würde. Wie ist es dann mit steilstaatlichen Unternehmen? Kriegen die dann nur Hälfte des Bußgeldes? Also ich würde sagen, das erleichtert doch vieles, dass man sagt, hier legen wir einfach die gleichen Maßstäbe an. Du hast recht. Natürlich könnte man sich fragen, ist da nicht mal ein Bußgeld fällig, aber vielleicht dazu zwei Hinweise. Ich kann es durchaus zum einen, sage ich mal, nachvollziehen, dass es ein bisschen gedauert hat. Die Gesetzesänderung haben wir ja auch erst im Januar 21. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen über ein Jahr her, also ein paar 20. Das wäre wahrscheinlich vorher zumindest schwieriger gewesen, vermute ich mal, sich drauf zu stützen, als es heute ist. Das zweite ist, die zum Thema Bußgeld, selbst wenn es kein Bußgeld geben sollte, heißt das nicht, dass die Bahn damit vom Schadensersatz befreit ist. Also man kann sich durchaus vorstellen, auch wenn das schwierig ist, aber es ist nicht unmöglich, dass sich Wettbewerber dann eben versuchen, Schadensersatz geltend zu machen. Das ist in solchen Verfahren nicht ganz einfach, natürlich, weil man ja irgendwie darlegen muss, wie sich das Geschäft wohl entwickelt hätte, hätte man die Daten schon bekommen. Aber prinzipiell ist erstmal eine Schadensersatzmöglichkeit gegeben.
Das ist nochmal ein guter Hinweis zum Abschluss, lieber Justus. Wir haben jetzt wieder so viel auf die Bahn eingehauen. Da ist es vielleicht nochmal gut, darauf hinzuweisen, dass die Bahn im Kartellrecht zwar ab und zu der Böse ist, was bei der marktbeherrschenden Stellung eben leider auch leicht der Fall sein kann, aber in anderer Hinsicht ist die Bahn auch oft durch Kartelltäter geschädigt und hat ja mit der Geltendmachung von Kartellschadensersatz auch selber Schneisen ins Kartellrecht geschlagen, also sozusagen zur Durchsetzung des Kartellrechts stark beigetragen. Also da muss man auch den Kartellrechtlern bei der Bahn Genüge tun und sagen, die Bahn hat uns dort auch ab und zu mal ans Ziel gebracht oder mal die ein oder andere Strecke befahren, die wir ohne die Bahn wahrscheinlich gar nicht kennengelernt hätten. Also da gibt es auch
hilfreiche Sachen. Wo sind wir gerade bei der Zählung Schienenkartell, Urteile?
Ich bin ja Jurist, wir können nur bis 3 zählen und darüber sind wir schon hinaus, glaube ich.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Schienenkartell 6 oder wo sind wir jetzt genau? Also auf jeden Fall, da gibt es eine ganze Reihe von Fällen und das ist ja nicht nur das Schienenkartell. Die Bahn war tatsächlich auch Kaffee, andere Produkte immer wieder vom Kartell negativ betroffen, also als
überall sind ein Riesenabnehmer für quasi alle Produkte, also von Rolltreppen über Aufzüge, Weichen bis, was weiß ich, Plastikprodukte oder sonst irgendwas, was immer überall in Bahnhöfen, Zügen und so weiter verbaut wird und als Großabnehmer ist man dann natürlich immer mit einer Summe geschädigt, wenn es zu einem Kartell kommt, die es auch hilfreich erscheinen lässt, da das einzuklagen. Das sind ja dann keine Streuschäden mehr und das macht die Bahn und das macht sie häufig mit großem Erfolg und großem Werf. Das sollte man jetzt, wo wir sie so gescholten haben, vielleicht noch am Ende erwähnen.
Ja, genau. Also die Gesamtbilanz, die haben wir jetzt ja nicht gezogen, sondern wir haben uns auf den einen Fall konzentriert. Tatsächlich.
Da weiß ja jeder, was du davon hältst,
Justus. Ja, ich meine, dieses Thema Datenzugang ist übrigens, das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, das ist was wir schon ewig auch in der Monopolkommission, also und das war vor über 10 Jahren schon immer in den Sektorgutachten Bahn reingeschrieben haben, dass wir uns wünschen würden, dass die Bahn einfach mehr Daten auf Wettbewerbern oder anderen Anbietern zur Verfügung stellt. Das im Verkehrsministerium, was ja federführend dafür die Gesetzesinitiativen zuständig ist, im Eisenbahnregulierungsgesetz etc., war das bisher, ist das nie auf Anklang gestoßen. Vielleicht könnte sich das jetzt ändern, werden wir mal sehen, auch im Nachgang zu diesem Verfahren, vielleicht doch die Bahnpolitik ein bisschen mehr in Richtung Open Data zu schubsen.
Wir haben ja schon manches bei der Bahnreform angeregt, Justus, auch die Trennung von Schiene und Verkehr. Mal gucken, wie weit wir mit diesem Schubser kommen. Meine Damen und Herren, das war die 50. Folge von bei Anruf Wettbewerb. Und wenn Sie jetzt das Strahlen auf dem Gesicht von Justus Haukapp sehen könnten, wie stolz er und ich sind, dass wir das schon 50 Mal mit Ihnen geschafft haben, dann wären Sie sicher sofort bereit, uns zu abonnieren, positiv in den App-Stores zu bewerten und unserem Producer Mark Feist einen Daumen hoch zu geben, der das hier Folge für Folge von Beginn an begleitet. Und an dieser Stelle mal danke an alle und vor allem natürlich an dich, lieber Justus, für die wie immer spannende Reise, die ich hier mit dir unternehmen durfte.
Ja, Ruprecht, das hörte sich jetzt ein bisschen nach einem Schlusswort an, sollte nicht so sein. Ich freue mich natürlich auf die nächsten 50 und dann auf die nächsten 100 Folgen mit dir. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, das Ganze macht uns Spaß. Mir macht Spaß, Woche für Woche oder zumindest alle 14 Tage mit dir zu plaudern über Neuigkeiten aus dem Bereich Wettbewerb und Kartellrecht. Die Hörerinnen und Hörer, die bis hier dabei geblieben sind, die leiden darunter, dass es ihnen wohl auch so viel Spaß macht. Also da ist jetzt eine Selektionsverzerrung vorhanden natürlich, weil alle anderen ja vorher abgeschaltet haben. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, mit Ihnen weiter zu diskutieren. Das heißt also, wir nehmen auch Hörerwünsche dankbar und Hörerinnenwünsche natürlich dankbar entgegen. Also wenn Sie Ideen haben, schreiben Sie uns und bewerten Sie uns natürlich positiv, bleiben Sie uns gewogen und auf die nächsten 50 Folgen, Ruprecht.
Wohlan, bis dann.